So nach dem Motto, wir freuen uns wieder, dass wir endlich wieder im Podcast.
Nein, wir freuen uns
auf Podcast. Dass wir ja wieder mal zusammensitzen und ein bisschen dummes Zeug erzählen können bei Alster und so einem kleinen Glas da, was da auch immer drin ist, und Kürbispasta. In entsprechenden herzlichen Temperaturen.
Hier ist die Lokale in Göttingen. Hier ist der internationale Rewe Junior Cup.
2 Jahre haben wir darauf gewartet. Jetzt haben wir es ausgenutzt.
Das ist wirklich eindrucksvoll. Dann kann man nur den Hut ziehen.
Unglaubliches Gefühl, unglaublicher Wert, unglaubliches Match. So ein guter Gegner und so ein klasse Spiel geliefert.
The crowd is amazing. They support us. They support the local teams.
Ja, also erstmal, es ist eine Wahnsinnskulisse, vor der wir spielen. Also wir spielen nicht jeden Tag vor 4000 Zuschauern.
Es war trotzdem ein großartiges Gefühl, auf dem Platz zu stehen und dann natürlich auch den Sieg zu holen.
The atmosphere is great. It's not often that you get this much supporters.
Man merkt halt bei jedem Tor, wenn du ein Tor schießt, dass du unglaubliche Gänsehaut hast.
So I think it's just good and it gives us that extra hunger to want to go win when the crowd is behind you. So yeah, we love it here.
Die Stimmung in der Halle ist natürlich sensationell. Man hört es, glaube ich. Ich hatte gerade Probleme, dich zu verstehen.
Yeah, we're just really happy and we're excited and we want to get as far as we can.
It's a very, very incredible tournament. It's amazing.
Alles sehr, sehr laut, sehr hitzig und macht natürlich sehr viel Spaß, vor so einer Kulisse zu spielen.
Danke sehr für diesen unglaublichen Tournament. Mit so viel Zuschauern, es ist sehr viel Spaß. Danke sehr.
Sowas hatte ich noch nie in meinem Leben gehabt.
An der Bande, der Podcast des Internationalen Rewe Junior Cup. Präsentiert vom Hotel Sachsen-Ross. Euer Gastgeber in Lütgenrode.
Genau da sitzt man nämlich auch entspannt und wer bekommt keinen Bock auf Hallenfußball, wer bekommt keinen Bock auf die Lokhalle? Bei diesem Intro, tja, was geht dir so durch den Kopf, wenn du da so ein paar Stimmen hörst vom vergangenen Turnier?
Tatsächlich war das gerade wirklich so. Man hat so nochmal drüber überlegt, okay, wo habe ich das gesehen, wo habe ich das gehört, was die Kolleginnen und Kollegen da gesagt haben. Das waren jetzt alles aktive Teilnehmer, ob jetzt an der Bande oder vor der Bande auf dem Platz. Klar denkt man da mal so ein bisschen zurück, auch dann so die persönlichen Momente, was hat man so erlebt? Jedes Jahr ist immer irgendwie was anders. Ich meine, wir beide haben das ja in der vollen Breite eigentlich mitbekommen. Für mich war so der Moment, der emotionalste Moment wahrscheinlich, als ich da am Donnerstag auf meinem normalen Schreibpodest, nenne ich es jetzt mal, mit dem Kollegen saß und wir die Texte vorbereitet haben. Auf einmal tippte mir auf die Schulter, hier komm mal bitte mit nach da hinten, wir müssen da mal reden. Und mir war eigentlich klar, okay, worum soll es denn jetzt gehen? Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und dann ging es auf einmal darum, dass der Livestream-Moderator Tilo mit Corona ausgefallen war und es halt ein Ersatz gebraucht wurde für den Livestream, der dann an dem Freitag startet. Und du dann erstmal dahingesetzt wirst zwischen die Verantwortlichen, die da irgendwie Entscheidungen treffen. Und gesagt wird, ja, wir sehen dich da, überleg dir das doch mal. Oder das war fast ja nicht mal so, überleg dir das mal, sondern war, okay, mach jetzt mal. So nach dem Motto, wir sind die Wahl gelassen, haben sie uns ja schon. Und
Eigentlich nicht, aber
wir haben es ja auch gerne gemacht. Und es war dann auch mal ein Erlebnis, da mal live von der Kamera zu stehen und da Interviews mit den Jungs und Mädels zu machen.
Na, du warst ja auch schlecht vorbereitet. Du hattest ja noch das Polo-Shirt an. Wir sind ja die anderen Tage, hat man zumindest ein schönes Hemd an, das hat man ja gesehen. Mit Sakko sogar, hatte ich, glaube ich. Ne? Du hattest ja auch ein schönes Hemd an.
Ja, danke schön. Das passt auch noch.
Passt auch noch, genau. Da können wir ja dieses Jahr vielleicht wieder sehen, ob es noch passt. Genau, ja, war natürlich für mich auch ein ganz anderer Blickwinkel. Ich meine, wenn man ansonsten in der Halle sitzt, guckt die Spiele und sammelt vielleicht ein paar O-Töne ein. Oder man steht halt wirklich da am Mikro. Ich meine, ich habe es ja am ersten Tag auch diese Live-Interviews in der Halle gemacht. Aber hast du die an auch gemacht? Weiß ich jetzt gar nicht.
Wir haben die immer auch mal gleichzeitig gemacht, ja.
Genau. Ja, das ist schon wieder fast ein Jahr her. Genau, also wir haben ja im ersten Tag, muss man nochmal erklären, hatten wir ja wirklich Interviews, die auch in der Halle zu hören waren, also ganz spontan gemacht.
Ach so, das hast nur du gemacht.
Okay, gut, dann habe ich mich doch richtig erinnert. Also hatten wir so ein paar direkt nach dem Spiel und ja, das fand ich sogar gar nicht so ganz aufregend, aber wenn du dann beim nächsten Tag weißt, da ist ein Livestream, wo schon mal mehr als 50, auch mehr als 100 und mehr als ein paar Tausend zugucken und du stehst dann da mit einem fremden Spieler, mit dem du dich noch nie unterhalten hast, du weißt gar nicht, wie der reagiert, du musst dann relativ spontan da eine Frage stellen, du musst irgendwie auch darauf reagieren, eventuell auch sogar in Englisch. Ja, das war schon irgendwie ein krasses Gefühl. Also da waren schon ein paar Schweißtropfen auf der Stirn. Ne? Da musste man immer gucken, dass das Mikro auch richtig rumgehalten wird. Ne? Immer schön der Sponsor ins Blickfeld und alle gucken, der eine guckt von links, der andere guckt von rechts. Also es war total interessant, einfach mitzuerleben, was da so alles dranhängt. Es ist einfach viel mehr als einfach da zu stehen, um irgendwie zwei, drei Fragen zu stellen, sondern man muss gucken, wann ist die Kamera bereit, wann kriegst du das Zeichen, wann das Interview laufen kann. Du musst gucken, wie lange, du kannst auch nicht immer dieselben Fragen stellen. Ich meine, wir beide haben ja versucht, uns da wirklich auch gut darauf vorzubereiten. Ja, tolle Erfahrung. Aber Medienteam ist natürlich nicht alles. Ich denke mal, wir werden auch beim nächsten Cup 24 wieder in irgendeiner Form dabei sein. Also wir würden uns sicherlich freuen, wenn wir da wieder im Bereich Kommentatoren, Moderatoren mit dabei sind.
Ja.
Okay, gut. Dann gucken wir mal so ein bisschen natürlich auch auf das Turnier, auf die Ergebnisse, auf die Mannschaften und ja, wie es so bei jedem Turnier ist. Natürlich gibt es ein paar Spiele, gibt es ein paar Mannschaften, die einem in Erinnerung bleiben und ja, häufig sind es natürlich auch gerade so die Regionalmannschaften und wir haben natürlich auch in diesem Jahr eine Premiere gehabt, nämlich wir haben drei Frauen gehabt, die zum ersten Mal gespielt haben
in der Lokhalle. Zum Teil sogar höchst erfolgreich, denn zu dieser Auflaufpremiere, wie ich sie jetzt mal nenne, gab es dann zusätzlich auch noch die Torpremiere und das war nicht, ohne es jetzt despektierlich zu meinen, nicht irgendwie in einem Regio-Spiel, wo es um nichts mehr ging, sondern das war beim JTV Exfeld im Spiel gegen Eintracht Frankfurt und es war sogar zwischenzeitlicher Führungstreffer, wenn ich mich nicht irre, oder zumindest Ausgleich.
Ja. Und schön rausgespielt auch. Sie hatte noch eine dicke Chance in dem Spiel.
Schön rausgespielt auf jeden Fall. Das, ich formuliere es jetzt mal sehr groß, das Bild ging um die Welt, wie Svea Rittmeier da gejubelt hat. Das war so ein ausdrucksstarkes Bild, was ich lange nicht gesehen habe.
Das war doch da, wo deine Puls so Alarm geschlagen hat. War das nicht über 200?
Wahrscheinlich,
oder so?
Ja, es war nah an der Grenze, aber das war schon... Das hat es so halt noch nicht gegeben und da fiebert man mit, egal ob man die Person jetzt kennt oder ob man den Verein jetzt mag oder nicht. Ich vergleiche das jetzt gerade mal so ein bisschen mit, wenn jetzt die deutschen Mannschaften in der Champions League spielen zum Beispiel. Ich habe jetzt auch keine Sympathien irgendwie zum FC Bayern, aber wenn sie dann da im Halbfinale spielen gegen Manchester City oder so, dann halte ich trotzdem zu denen. Und genauso ist das, wenn unsere regionalen Mannschaften gegen die Profimannschaften spielen, da drückt man denen halt die Daumen, weil man es denen einfach vor dieser Kulisse gönnt. Das wahrscheinlich maximal zweimal im Leben hast du diese Chance im Normalfall, wenn du zweimal mitspielen darfst. Manchmal vielleicht auch nur einmal. In meinem Fall war es auch nur einmal so zum Beispiel. Und ja, also den Moment willst du ihnen gönnen und willst sie da weit so weit du kannst eben unterstützen, ob du jetzt neutral bist oder nicht.
Ja, es war ja, glaube ich, also nicht ganz der erste Ballkontakt, aber sie kam aufs Feld und irgendwie, glaube ich, drei, vier, vielleicht zwei Minuten später oder so, ist dann das Tor gefallen, war schön rausgespielt, kann ich mich erinnern, sie hat dann da eiskalt das Ding versenkt und hat, glaube ich, noch eine Riesenchance gehabt in dem Spiel. Aber wie du schon sagst, man kann natürlich auch, selbst wenn man in so einer Funktion ist, jetzt im Medienteam, kann man ja nicht jedes Spiel gucken, ne? Aber ich meine, wir hatten ja nun auch diese Doppelfunktion noch mit Moderation, dann guckt man natürlich schon das eine oder andere Spiel mehr, weil man ja auch vorbereitet sein will. Aber dann stehst du da und siehst dann irgendwie, oh, ja, Eichsfeld Frankfurt 2-2, da könnte irgendwie was gehen. Und dann weißt du ja noch, Svea, erstes Spiel, erste Frau beim Rewe Junior Cup in der Lokhalle und die macht dann noch ein Tor. Völlige Ekstase in der Halle und wie du schon sagst, da stehst du einfach da und hast Gänsehaut und sagst dir, boah, das ist echt geil und dafür macht man sowas ja. Ne? Also klar, jedes Tor vom Regio-Team gegen Profi-Team ist geil, aber da, ja, da weißt du, wofür man den ganzen Aufwand macht, finde ich, in so einer Situation.
Auf jeden Fall.
Wir hatten ja auch bei JTV Eichsfeld, haben wir eben gerade schon drüber gesprochen, bei Höbernsee und bei Nörten noch zwei Frauen mit dabei, die auch zum Einsatz gekommen sind. Ich glaube, Lena Freiberg hatten wir auch im Interview beim Turnier. Ja, für alle drei natürlich was ganz Besonderes und ich hoffe mal, das sage ich mal ganz, ganz offen und auch genauso wie es meine, würde mich freuen, wenn das in den nächsten Jahren auch weit wieder so vorkommen könnte, dass wieder Mädels mit dabei sind. Ich sage, mittlerweile ist ja sogar erlaubt, auch im Herrenfußball. Man darf ja mittlerweile als Frau auch im Herrenfußball spielen, im Jugendfußball. Es wird alles ein bisschen geöffnet, das finde ich gut. Und warum soll es, ich sag mal, einer jungen Dame, die gut kicken kann, nicht verwehrt, warum soll es ja verwehrt sein, nicht in der Lokhalle zu spielen? Also von daher würden wir es klasse finden, wenn das vielleicht wiederkommt. Mal gucken, was so die Mannschaft wird das nächste Turnier melden, aber sicherlich ist das auch ein Thema, wo man sofort dran denkt, wenn man über das vergangene Turnier spricht. wo man sagen muss, Eichsfeld insgesamt, wenn ich mal jetzt so auf den Ergebniszettel nochmal schaue, haben es ja nicht geschafft in die Endrunde, sind relativ knapp ausgeschieden mit 5 Punkten. Ja, ganz ordentliches Torverhältnis mit 11-19. Dann gab es ja noch ein legendäres Spiel, quasi wieder mit dem JTV Eichsfeld. Und das war dann gegen die JSG Höbernsee. Und das ging 2-2 aus das Spiel. Und da kann ich mich auch noch relativ gut erinnern. Das war nämlich so ein Late-Night-Game um 11:45 abends in der Halle. Und man hat so von beiden Clubs noch die Fans gehört. Das war natürlich dann schon nicht mehr so viel los in der Halle. Das wird dann,
aber es war trotzdem noch laut und emotional.
Genau, vor allen Dingen, weil es in dem Spiel sehr viel ging, weil die Ausgangssituation war nämlich so, Eichsfeld musste gewinnen und Höbernsee hat quasi das Unentschieden gereicht, um weiterzukommen. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, es war so, dass Eichsfeld 1-0 geführt hat und hat dann das vermeintliche 2-0 erzielt. Und das zählte nicht. Und da hat man nämlich eine ganz besondere Situation, dass nämlich der Schiedsrichter das Tor zurückgenommen hat. Es wurde nämlich ein Tor erzielt, nachdem der Ball, wir haben ja, wer das jetzt sich gerade bildlich nicht vorstellen kann, wir haben bei der Turnierleitung hängt ja so ein Tornetz sozusagen um die Turnierleitung von den Bällen
zu. Genau, das ist ein kleiner Käfig drum gebaut, genau. Und darum ist ein Netz drum
gespannt. Genau, und das war so, und das kann natürlich passieren, ich sehe es jetzt mal aus Schiedsrichtersicht, total schnell das Spiel, der Ball geht gegen eine Bande, wird irgendwie abgefälscht und du guckst vielleicht auch einmal mit nach links oder nach rechts und dann geht der Ball wohl gegen dieses Netz und im Anschluss danach hat halt Höbernsee das Tor, er hat Eichsfeld das Tor erzielt, das wäre, meine ich, das 2-0 gewesen. Und das haben sich natürlich alle total aufgeregt und da war ein riesen Tumult, sage ich mal. Also jetzt nicht Tumult unter den Spielern, sondern ist natürlich klar, die Eichsfelder Bank war direkt auf der Seite, hat natürlich gesehen, der Ball war im Aus. So, der Schiedsrichter, ja, was haben wir? Nach Köln können wir nicht schalten. Der Keller, ne, hat noch Kaffee getrunken, war leider nicht ganz aktiv für uns. Und dann gab es wirklich für mich trotzdem eine beeindruckende Szene. Der Schiedsrichter ist hingegangen zur Turnierleitung und hat gefragt, habt ihr es gesehen? Ich habe es nicht so wahrgenommen. War der Ball vorher im Aus und hat dann dahingehend seine Entscheidung korrigiert. Und da muss ich auch sagen, natürlich sagt man, ja, ist ja auch klar, dass der da hingeht und fragt. Aber ich sage ganz ehrlich, volle Halle, du weißt ja auch als Schiedsrichter, das ist ein entscheidendes Spiel und hast dann die Traute, da hinzugehen und dir die Expertise zu holen und das zu korrigieren, finde ich einfach stark.
Auf jeden Fall.
Es gab noch einen Fall am Sonnabend, glaube ich, da gab es wirklich einen quasi Videobeweis, da ist der Schiedsrichter dann mit Verantwortlichen hochgegangen und hat sich das Ganze nochmal in der Slow-Mo angeguckt und hat danach dann eine Entscheidung getroffen. Ja, auch das ist auch eine Sache, wo man vielleicht auch mal drüber nachdenken kann, künftig, jetzt nicht nur in der Lokhalle, ob es vielleicht auch im Amateurfußball oder vielleicht auch bei allen Turnieren irgendwann nochmal einen Videobeweis gibt, wer weiß. Ne? Also mich nervt es immer wieder, wenn ich, weiß nicht, können wir mal ein, zwei Sätze zumindest noch drüber verlieren. Ich habe es jetzt gerade am letzten Wochenende wieder in der Bundesliga, gerade bei Dortmund gegen Union Berlin, da hat Patrick Ittrich, glaube ich, 6 Minuten bei der einen Szene gebraucht, um dann die Info zu bekommen aus Köln, das war abseits. Ne? Und das ist einfach... Also für mich als Fan, ich gucke die Sky-Konferenz und Tor in Dortmund. So, und als Dortmund-Fan hoffe ich natürlich, ne, die schwarz-gelbe Wand jubelt und es steht 1-0. Ich kann mir ein neues Bier aufmachen. So, und dann kommt aber VAR. So, und dann steht der Schiedsrichter unten, gestikuliert. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Fasst sich 5-mal aufs Ohr. Jeder fragt dich. Ja, es geht aber nicht weiter. Weiß ich nicht. Also klar ist es gerechter. Aber ist das schöner anzugucken? Also weiß nicht, ich kenne das halt noch so, wenn irgendwo ein Tor gefallen ist, da hast du dich irgendwie gefreut. Und jetzt musst du ja erstmal, guckst du erstmal nach links, guckst nach rechts, guckst auf die Anzeigetafel und weißt überhaupt nicht, was ist. Ich weiß nicht, wie ihr es seht.
Ja, auf jeden Fall. Das ist dieser Zeitverlust, den du hast. Was mich immer am meisten gestört hat, ist erstens, dass es immer wieder Situationen gab, wo der Schiedsrichter, der auf dem Feld dann steht, sich die Szene nicht selber angeguckt hat. Also das wäre für mich eigentlich immer Voraussetzung, dass der sich das immer selber anguckt und dann seine Entscheidung trifft. Gut, bei Abseits mit dieser kalibrierten Linie, okay, da kann man es vielleicht machen, aber jetzt bei einem vermeintlichen Handspiel, im Foulspiel, im Strafraum oder sowas, da muss das sein. Und was ich auch noch gut fand, ich weiß nicht, ob sie das nur bei der Frauen-WM gemacht haben, klar, dass dann quasi ja, die Schiedsrichterin übers Mikro, über das Stadionmikrofon ja, quasi laut geschaltet wurde. Beim American Football ist das zum Beispiel auch so. Und dann wird quasi verkündet, okay, die Entscheidung war jetzt das und das. Klar gibt es dann vielleicht diese Videowürfel da, wo dann gesagt wird, ja, wird überprüft, auf was. Das haben sie jetzt bei den Männerprofis und den Champions League und Bundesliga auch schon teilweise eingeführt, dass du dann siehst, okay, was wird denn eigentlich überprüft? Weil manchmal ist es ja gar nicht offensichtlich, weil dann so viele Situationen hintereinander passieren, ja, dann steht ja dann immer irgendwie die erste Situation und dann siehst du, okay, kurz bevor der Stürmer gefoult wurde, hat er den Ball aber selber noch an der Hand gehabt, deswegen gibt es dann Freistoß und gar keinen Elfmeter, weil die Situation halt viel vorher war. Deswegen ja, es macht es vielleicht gerechter, aber das ganze Prozedere ist halt so langwierig und dann hast du auf einmal Nachspielzeit von plus 13 Minuten oder so.
Ja.
Das ist dann irgendwie auch nicht mehr Sinn der Sache.
Obwohl, in diesem Fall muss man ja sagen, war es zum Vorteil der Vereine, gerade jetzt in Halle, das war relativ spontan. Ich finde aber, wenn man insgesamt sieht, wir haben nachher auch nochmal einen O-Ton von einem Schiedsrichter, der zum ersten Mal in der Lokhalle war, kann man einfach sagen, die Leistungen in den letzten Jahren, auch beim letzten Turnier, waren wirklich waren gut.
Ja, definitiv. Und das sagen die Schiedsrichter, die dabei waren, auch immer wieder, dass es ja insgesamt immer total faire Spiele sind in der Lokhalle. Das kannst du mit den Spielen, die draußen stattfinden, meistens gar nicht so richtig vergleichen, dass es da immer noch ein bisschen anders zugeht jetzt als auf den heimischen Plätzen im Derby oder was weiß ich, also groß unfaire Sachen gibt es da nicht. Und da sind solche Entscheidungsfindungen dann schon die Ausnahme. Aber das ist ja auch nicht schlimm und völlig okay.
Okay.
Zu dem Spiel.
Sie haben noch das Ergebnis. Übrigens war am Ende 2-2.
Genau. Und sicherlich in dem Spiel getroffen hat auch Mathis Heine, Spieler der JSG Eintracht Höbernsee. Und wir haben mal nachgefragt bei Mathis in jetzt 8-9 Monate nach dem Turnier, wie das Ganze denn so für ihn war und haben dann mal eine kleine Stimme von ihm eingeholt.
Ich würde für mich sagen, war natürlich besonders emotional die Tore gegen Frankfurt und Gladbach, aber auch das erste Mal auf dem Platz stehen gegen Frankfurt, wo man erstmal diese ganze Atmosphäre spürt und in den ersten Momenten eigentlich noch gar nicht so richtig weiß, wie man damit überhaupt umgehen soll. Besonders und emotional war natürlich für alle das Spiel gegen Eichsfeld, wo wir im Endeffekt Eichsfeld rausgeschmissen haben und wir in die Zwischenrunde eingezogen sind. Für mich natürlich dann noch die Pokalübergabe, aber generell kann ich auch einfach nur sagen, dass diese 3 bis 4 Tage, die man da verbringen darf, im Ganzen einfach was ganz Besonderes sind für jeden Spieler, weil es auch nochmal die Mannschaft auf eine ganz bestimmte Art und Weise zusammenschweißt und man eigentlich nur jeden beglückwünschen darf, der da mal teilnehmen durfte.
Das waren Mathis Worte dazu. Er sprach eine Pokalübergabe an, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Er ist ausgezeichnet worden für den MVP Regional, also quasi der beste Spieler der regional teilnehmenden Mannschaften. Und er hat eben da den Pokal für sich und sein Team erringen können.
Genau, und ist ja mit Höbernsee, wie er gesagt hat, auch in die Zwischenrunde gekommen. Da hat es dann nicht mehr ganz gereicht, aber trotzdem hat Höbernsee ein sehr gutes Turnier gespielt, haben in der Zwischenrunde leider keinen Punkt mehr geholt, aber waren dann auch eine der besten regionalen Mannschaften. Was unter anderem auch an Mathis, ich will noch mal kurz schauen, Höbernsee hat in der Zwischenrunde 4 Tore erzielt und in der Vorrunde waren es 12 und ich glaube, er hat 11 oder 10 hat er, glaube ich, erzielt, würde ich jetzt also so in den Dreh.
So viele, glaube ich, nicht.
Waren fast alle seiner Mannschaft, also 8 oder 9 waren es, würde ich fast festlegen.
Ich glaube, es waren 8.
Gut, naja, 8 von 11 ist ja auch nicht so schlecht. Okay. Bruchrechnung kenne ich mich ja gut aus. Genau, okay. Kommen wir mal weg von dem Spiel, weil wir hatten natürlich nicht nur diese zwei markanten Duelle, sondern wir haben am Samstag auch noch ein paar interessante Spiele gehabt und auch ein paar tolle Ergebnisse. Da bleibt oder ist auf jeden Fall auch zu nennen die Partie von Union Berlin gegen Eichsfeld Mitte und Manchester gegen Werratal, die beide mit 2-4 ausgingen. Ich sag mal so, wenn ich mir jetzt mal die Tabelle angucke, der Vorrunde, Werratal hat 4 Punkte geholt, gut, ja, als Kreisligist akzeptabel und Eichsfeld Mitte ist auch in der Vorrunde ausgeschieden als 5. hatte 6 Punkte, waren in der Gruppe mit Eintracht Northeim, aber haben da auf jeden Fall beachtende Ergebnisse, weil ich sag mal, man geht ja schon davon aus, Profi gegen Regionalteam wird es ja meistens 5-6-7-0 in der Regel. Und wenn dann die Unterklassen gerade so als Kreisligisten 2-4 und du schießt dann 2 Tore gegen Manchester, ist ja sicher ein geiles Gefühl.
2 Stunden vorher hat Schalke mit Nörten aufgeräumt und in 13 Minuten 14 Tore geschossen. Also so kann es halt auch gehen, dass du dann mal komplett unter die Räder gehst.
Genau, aber auch Kreisliga
dann. Da muss in den Spielen dann halt auch schon alles passen. Das ist das eine bei sich selber. Und der Gegner muss, da stellt sich dann die Frage, okay, war das für die überhaupt, für Manchester oder Union Berlin, war das überhaupt noch wichtig, da jetzt sonst wie alles reinzuhauen, sondern ist das schon ein bisschen okay, wir gucken lieber auf morgen, dann auf die Zwischenrunde, weil sicher weiter qualifiziert für die Zwischenrunde waren sie wahrscheinlich beide schon.
Ja.
Und da geht man einfach mit einer anderen Einstellung rein, ob man jetzt Profi ist oder nicht.
Also in der Regel ist es ja ein bisschen Taktik, du hast natürlich so bei den Regios, ist nochmal die letzte Chance, du weißt ja da eigentlich schon, du bist nicht weiter. Und hast nochmal die Chance vor einer vollen Halle, Samstag, 14 Uhr, Primetime, brechen voll die Halle. Also nicht die Zuschauer, sondern die Halle ist gut gefüllt. Um auf meinen Versprecher vom Livestream nochmal zurückzukommen, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Die Halle ist voll, die Leute sind voll, aber das ist ein anderes Thema. Genau. Aber das sind natürlich zwei tolle Ergebnisse und ich will nochmal einen halben Satz zu Mattes sagen, der ja auch gesagt hat, und das finde ich persönlich auch ganz wichtig, weil sagt ja jeder, ja, wenn man da unten steht, die Stimmung ist krass, wir haben viele Zuschauer, jeder ist nervös und will sich nicht blamieren. Aber ich fand jetzt mal in seinem Statement, fand ich es beeindruckend, dass er auch mal davon spricht, was das eigentlich mit einer Mannschaft macht, diese Teilnahme. Weil es geht ja nicht nur darum, dass man nachher vielleicht gegen Profiteam gut mithält und 3 Tore schießt oder 8 Tore, sondern es geht einfach darum, dass man mit seinem Team, die man sonst 2-mal die Woche irgendwie beim Training mal anderthalb Stunden sieht, man verbringt mit denen fast komplette 4 Tage. Und ich glaube, das macht mit der Mannschaft auch eine ganze Menge, würde ich jetzt mal sagen.
Auf jeden Fall, das schweißt in gewisser Form zusammen und macht einen dann auch noch mal stärker für zukünftige Aufgaben oder halt auch während des Turniers, sodass man da noch mal über sich hinauswachsen kann und noch mal enger beieinander steht und noch mal mehr für den anderen kämpft und das Mannschaftsgefühl einfach noch mehr verstärkt.
Und das, was du angesprochen hast, wird bei der JSG Weser Solling definitiv auch der Fall gewesen sein, denn die Mannschaft aus dem Solling war jetzt beim Cup 23 mal wieder dabei, nach 2 Jahre Pause, glaube ich, und haben auch am Samstag, ja, man kann schon sagen, eine Sensation geschafft, weil sie haben nämlich gegen Club Brügge, immer einer der spielstärksten Profiteams, ja, schon quasi sehr sensationellen 2-2 errungen. Das war der einzige Punkt von Weser Solling, das muss man an der Stelle mal erwähnen, genau, 6-26 Tore. Und wenn du aber dann den einzigen Punkt gegen Profiteam holst und 2-2 gegen Brügge Samstagnachmittag, tja, ich glaube, da müssen wir nochmal hören, was der Trainer dazu sagt. Der ist immer noch ein bisschen gehypt wahrscheinlich vom Turnier und freut sich auch schon auf den nächsten Cup.
Ja, was bedeutet das für mich, beim Rewe Junior Cup mal aktiv mitgewirkt zu haben? Als Spieler habe ich es ja damals nicht geschafft, weil ich fußballerisch damals, so wie heute, ein bisschen limitiert bin. Dafür habe ich jetzt als Trainer letztes Jahr oder Anfang des Jahres geschafft. Und ja, es ist was ganz Besonderes. Schon eigentlich seitdem ich Fußball denken kann, bin ich immer bei diesem Turnier. Damals noch OZ Cup, Mr. Lady Cup. Mein Bruder hat mich immer mitgenommen. Und dann haben wir uns die Programmhefte geholt und haben uns immer Unterschriften von den Coming Stars oder auch von den Amateurspielern geholt. Das war uns in dem Fall erstmal egal. Hauptsache, diese Hefte sind voll mit Unterschriften. Und jetzt mal auf der anderen Seite gestanden zu haben, heißt, Kinder wollen von einem die Unterschrift haben, in dieses Fußballheft rein und oder einmal auch auf den Ball drauf oder auf ein Trikot. Das war schon was ganz Besonderes. Und ja, die Euphorie, die ich vor diesem Turnier hatte und mit ins Turnier genommen habe, ich glaube, die hat sich auch auf meine Jungs übertragen. Die waren Feuer und Flamme, waren auch teilweise sehr nervös, was man auch in den Spielen gemerkt hat am Anfang. Mit der Zeit hat sich das ein bisschen gelegt. Dann haben wir noch das 2-2 gegen Brügge geholt, was ganz Besonderes war. Aber das große und ganze Paket, dieses früher immer aktiv zugeschaut, größter Fan gewesen gefühlt, und jetzt als Trainer dazustehen und ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, war einfach was ganz Besonderes und das nimmt einem einfach keiner mehr.
Ja, sehr authentisch, würde ich sagen, oder? Was sagt ihr? Tolles Statement, oder?
Wird genau das eigentlich nochmal ausgeführt, was wir schon so angekratzt haben. Auch diese Rückschau da früher als Kind da gewesen sein, die Unterschriften gesammelt. Ich habe gerade mal überlegt, ich selber habe das, glaube ich, nicht gemacht. Ich durfte nur einmal dann selber als Spieler auch drin unterschreiben und da denkst du dir, okay,
was wollte man dir alle Autogramme haben?
Ja, was soll ich denn sagen? Das ist schon, wie er schon richtig sagt, das ist den Kids egal, die sehen dich da als Teilnehmer, als, ich will jetzt gar nicht Star sagen, aber die wollen, das gehört halt irgendwie einfach dazu. Ich weiß nicht, wer muss ja damit mal angefangen haben, dass sich das so etabliert hat.
Ja, vor allen Dingen ist es, also ich kann mich nur erinnern, das ist auch schon über 20 Jahre her, ich war ja mal mit so einem, auch sehr, sehr kleinen Club, mit JSG Rehbach beim Turnier, und da habe ich die Spieler tatsächlich dann gefragt, wie unterschreibt man denn eigentlich, ne, mit Vornamen oder nur mit Nachnamen oder mit beiden? Na ja, gut, wer weiß das schon, ne? ist ja interessant, ne? Die kommen dann an und also klar, wenn du vielleicht einen Club dann trainierst, der auch ein bisschen höher spielt, da hast du vielleicht schon mal ein bisschen eher, dass da vielleicht der eine oder andere auch schon mal höher gespielt hat. Aber wenn du Kreisligist, die kommen in die Halle, da sind 2600 Zuschauer, 2500 Zuschauer und da kommen nach dem Spiel 10 Kinder, die du noch nie in deinem Leben gesehen hast und sagen, die möchten wir den ein Interview haben. Da stehst du erstmal, wie interview ich? Ja?
Autogramm
wie
so ein, meinst du, oder?
Ja, Autogramm.
Oder sind die jetzt schon so weit, dass sie für TikTok ein Interview machen?
Ja, hätten wir unseren YouTuber vielleicht nochmal mit an Start bringen können. Nein, aber das ist ja, und das finde ich, das beschreibt er super, ne? Wie er selber in der Halle gewesen ist. Ne? Er hat selber gesagt, Fußball ist jetzt nicht unbedingt seine Sportart als Spieler. Ich kenne das, er ist eher sehr mannorientiert und kampfstark. Spielt heute auch in der Kreisliga bei Schönhagen. Und war selber als Zuschauer da und das macht es ja aus und das ist ja bei vielen so, ne, dass viele, die jetzt in irgendeiner Form entweder Spieler sind oder Trainer oder Offizielle, die irgendwie schon mal jahrelang als Zuschauer in der Halle waren und die irgendwie eine krasse Verbindung zum Turnier haben. Und tatsächlich, wenn man dann noch so ein Erlebnis hat, 2-2 gegen Brügge, wo dann vielleicht auch der eine oder andere Spieler wieder, ne, ich meine, Brügge ist ja bekannt dafür, dass der eine oder andere Spieler auch im Profibereich oder sogar in der Champions League auftaucht, da gibt's ja genügend Beispiele. Ja, wer kann das nachher seinen Kindern schon erzählen? Ich noch nicht. Also ich habe noch nicht gegen Brügge 2-2 gespielt.
Ich auch nicht.
Das habe ich nicht geschaffen.
Ja, vermutlich nicht. Nee. Trainer, oder bei FIFA vielleicht 2-2. Arne Lipsen gegen Brügge. Das wäre nochmal ein Duell. Gut, ja, Weser Solling ansonsten sehr sympathischer Gast gewesen. Und ja, werden hoffentlich auch nächstes Jahr wieder dabei sein. Aber ich denke mal, die Regios werden wir dann auch demnächst wieder veröffentlichen. Da warten ja alle auch mit Spannung drauf. Aber auf jeden Fall ein toller Auftritt und das 2-2. Und auch dieses Statement bleibt ja irgendwie auch in Erinnerung. Apropos Statement. Statement hat auch, haben auch zwei andere Clubs, oder Statements haben auch zwei andere Clubs auf jeden Fall gesetzt. Nämlich, ja, die erste, also nach diesem 2-2 von Brügge war es ja schon dann die nächste. Ja, ich sag, das ist tatsächlich eher für mich keine Sensation, sondern eine größere Überraschung, dass JTV 37 dann, also 37 Göttingen als Landesligist, damals waren sie sogar noch Bezirksligist, gegen Eintracht Braunschweig gewonnen hat. Eintracht Braunschweig im letzten Jahr, im letzten Turnier noch Regionalligist, das heißt nicht in der ersten Bundesliga. Also in der zweiten Liga, aber ein 4-3. Aber ich glaube, da kannst du dich auch erinnern, der Auftritt von den Lilanen, und das war jetzt in dem Fall nicht Austria Wien, hat auch Eindruck hinterlassen.
Ja, auf jeden Fall. Da ist dann auch wieder genau das eingetreten, was ich vorhin schon erwähnt habe. Da waren alle dann bei den 37er Kickern alle mit dabei, die ganze Halle, auch wahrscheinlich auch die erste SC 05 Fans haben da denen die Daumen gedrückt. Gegen Braunschweig ist ja auch immer so ein heikles Duell, wer es früher kennt, die Göttinger im Basketball gegen Braunschweig, war auch immer quasi ein Derby-Charakter, und das jetzt nochmal da auf den Fußball umgemünzt in dieser Situation. Und das hatte ja auch auf die Gruppensituation ein ganz besonderes,
ja. Fluch und Segen zugleich, Einfluss, würde ich sagen.
Denn dadurch, dass eben die JV 37er Jungs Braunschweig besiegt haben, sind sie in der Gruppe vor sie gekommen und waren dann auf einmal Dritter und nicht mehr Vierter. Und genau. Dann in eine Zwischenrundengruppe mit zwei weiteren Profimannschaften gekommen. Und im Normalfall heißt, die Regios gewinnen nicht gegen die Profis und spielen dann in ihrer Zwischenrundengruppe unter sich quasi den einen Viertelfinalteilnehmer aus. Die Chance hatte der JTV 37 dann nicht, sondern durften dann nochmal zweimal gegen Profis spielen. Die Möglichkeit wollten sie sich nicht nehmen lassen. Einmal gegen Profis gewinnen. Und dann vielleicht nochmal, hat am Ende dann doch nicht geklappt.
Aber ein 3-3 gegen Frankfurt gab es auch in der Zwischenrunde.
Da haben sie sich auch wieder weiter teuer verkauft, deswegen kann man da nicht irgendwie von Taktik sprechen, dass sie da einen Fehler gemacht haben und das dann gewonnen. Also wer will im Fußball keine Spiele gewinnen? Das ist eigentlich absurd, weil man will immer gewinnen.
Vor allen Dingen, wer will nicht gegen Profiteam gewinnen? Das sagst du dir ja nicht, du schießt, du lässt dir noch zwei Dinger reinhauen, damit du nachher Gruppenvierter bist. Ob sich diese Frage Eintracht Braunschweig gestellt hat, dem Thema sind wir auch nachgegangen, denn wir haben auch während des Turniers von den beiden Cheftrainern von Eintracht Braunschweig eine Stimme, und da ging es auch um eine mögliche Taktik.
Also ihr seid jetzt in einer regionalen Gruppe. Aus taktischen Gründen seid ihr damit dann trotzdem zufrieden?
Also die taktischen Gründe, das hast du jetzt gesagt, ne? Das hast du, das ist echt nicht so gewesen. Wir haben gestern gegen JTV Göttingen gespielt, die das wirklich richtig gut machen. Die haben heute auch in der Gruppe, wo die dann sind und wir leider nicht, haben sie gegen Frankfurt auch ein 3-3 erreicht. Also das ist wirklich eine gute Truppe. Das ist zwar nicht geplant, sondern wir haben verloren und müssen uns jetzt in der regionalen Gruppe durchsetzen und wollen uns halt wirklich für das Viertelfinale qualifizieren. Das war absolut fair, die haben verdient gewonnen und jetzt haben wir dann Finale gegen Göttingen 05, die auch gut sind. Trotzdem wollen wir es jetzt schaffen und noch ins Viertelfinale kommen.
Genau, da hat er die Konstellation schon angesprochen. Wir hatten dann in der Zwischenrunde am Sonntag dann JTV 37 halt als Regio-Team, die Dritter geworden sind, waren in der Zwischenrundengruppe mit Mainz und Braunschweig, sind dann als Dritter ausgeschieden. Somit hatte dann nur noch Göttingen 05 die Chance, als Regionalteam, als einziges regionales Team ins Viertelfinale einzuziehen und ja, stand dann ein Endspiel an, wie wir eben schon gehört haben, nämlich Eintracht Braunschweig gegen Göttingen 05 und klar war vor dem Spiel, dass Göttingen 05 gewinnen musste, Unentschieden oder Sieg für Braunschweig hätten, genau, für die Löwenstädter ausgereicht und 05 musste gewinnen und tatsächlich kann ich mich an das Spiel natürlich besonders gut erinnern, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade im Livestream kommentiert habe und rein zufällig auch dieses Spiel. Und auch das hören wir uns jetzt nochmal an.
Wir freuen uns natürlich auf diese Partie vor voller Halle zur Mittagszeit.
Auch gut angelaufen gleich.
Ja.
Gleich das erste Zeichen gesetzt.
Okay, 05 ist drin, wir sind auch drin. Die ersten Sekunden laufen, wir schauen mal an. 05 wird es offensiv angehen.
Ja, so eine Balance, wie viel Risiko gehe ich ein?
Letztlich ist Eintracht ein Profiteam, aber spielen halt auch nur eine Klasse höher. Und die erste große Chance für die 05er. Erster Abschluss von Braunschweig, aber Theodor Bachmann ist auch ein starker Keeper. Janis-Paul Gremmler mit dem Abschluss und die, ja, doch, gute Möglichkeit.
Super freigespielt, guter Abschluss. Also Göttingen 05 ist gut im Spiel. Braunschweig wartet eigentlich nur auf die Fehler. Jetzt. Aber Göttingen 05 macht das wirklich gut. Kommt gut in die Zweikämpfe, sind da.
Oh, jetzt gibt es eine Zeitstrafe. Dann müsste es mal schneller gehen mit einem Kontakt, aber ungenau gespielt. Und jetzt trotzdem die Möglichkeit nochmal. Ja. Und da ist er drin! 1-0! Für den ersten Letztlich. Letztlich musst du dann einfach die entscheidende Situation, so wie eben, da stehst du richtig, die Situation nutzt und da ist die 2! Das gibt's ja nicht! 2-0! Definitiv haben wir jetzt die letzten 30 Sekunden. Eintracht versucht nochmal hier zumindest Ergebniskosmetik zu betreiben. Aber gut, den hätten wir beide Druck gehabt. Aber die letzten Sekunden hier in dieser Partie kann Braunschweig nochmal verkürzen. Nein! Göttingen 05 schlägt Eintracht Braunschweig. 2-0 steht im Viertelfinale. 1-0, dann geht's weiter.
Ja, ist immer schön, wenn man seine eigene Reportage nochmal hört. Aber es war so emotional, wie es auch war. Also wir haben da einfach gesessen. Es war übrigens René Domeyer, der Trainer von Petershütte, der selber beim Turnier auch mit dabei war, der das auch super begleitet hat, auch als Trainersicht. Der war jahrelang bei Eintracht Nordheim Trainer, hat mit Petershütte auch ein gutes Turnier gespielt und hat das auch sehr schön als Co-Kommentator begleitet. Boah, ja, das war einfach ein geiles Spiel. Also ich habe natürlich gewusst, dass das 0-5, also nicht nur deshalb, weil Braunschweig gegen JTV auch verloren hatte, aber man wusste, die sind fokussiert und mit einem Sieg sind sie definitiv weiter. Und Braunschweig, muss man ehrlich sagen, war jetzt auch nicht so überragend, ne? Und da war sicherlich auch was drin. Wenn du dann so ein Spiel kommentierst und eigentlich auch das Gefühl hast, und das hatte ich eigentlich von der ersten Sekunde, dass eine Fünfte das Spiel nicht verlieren kann, mit einem überragenden Theo Bachmann im Tor, muss man sagen, der also quasi alles gehalten hat, was zu halten ist, der super Emotionen noch mit reingebracht hat. Und dann macht Robin Ohnal beide Tore und den hatte ich 30 Sekunden, das hat man jetzt im Kommentar nicht gehört, vorher noch getadelt, weil er in Überzahl, 05 hatte, Braunschweig hatte eine Zeitstrafe bekommen. Und Robin hat in Überzahl den Ball im 1 gegen 1 im Dribbling verloren, obwohl sie Überzahl hatten. Und da habe ich noch gedacht, wie kann man da den Ball verlieren? Und 30 Sekunden später macht er das viel umjubelte 1-0 und macht dann noch 2-0. Da habe ich sogar das 2-0 gar nicht mehr angesagt. Ich habe dann nur noch, das ist die 2, keine Ahnung, wie man dazu gekommen ist. Aber man hat, glaube ich, rausgehört, dass die Emotionen da mitgespielt haben. Und es war einfach nur geil, das Spiel zu kommentieren, weil, ja, immer krass, wenn Rio gegen Profi gewinnt und das 0-5 dann ins Viertelfinale eingezogen ist. Nicht nur, weil ich mal Trainer bei 05 war, da habe ich irgendwie auch ein schwarz-gelbes Trikot angehabt in dem Moment.
Ja, stützt wieder meine These von vorhin.
Mit schwarz-gelb, oder?
Nein, nichts schwarz-gelbes.
Okay. Wie gesagt, es war ja tatsächlich so, Kili und ich standen ja die Tage vorher oder auch an dem Tag unten an der Bande. Du hast den einen oder anderen Spieler auch nach dem Spiel. Wir hatten ja auch einige 05-Spieler im Live-Interview. Und dann kommentierst du das Spiel von der Truppe, die, wo du merkst, die haben Bock auf die Halle, die geben Vollgas, die zerreißen sich für dieses Spiel und für den Verein. Und ich glaube, das fand Aaron Brettauer auch. Denn der hat mitgespielt. Und
harte Überleitung.
Freut sich.
Zwischenrunde gegen Eintracht Braunschweig. Du gehst auf den Platz, die Halle ist voll, der Schiri pfeift an, du hast Bock zu gewinnen. Dein Selbstbewusstsein ist enorm groß nach den letzten Spielen. Du gewinnst das Ding 2-0 gegen deinen Erzfeind Eintracht Braunschweig, ziehst dann ins Achtelfinale ein, wo du wieder gegen Alkmaar wie schon in der Vorrunde spielst. Alkmaar natürlich auch ein Turnierfavorit gewesen. Du kommst auf den Platz, ist nochmal ganz anders als gegen Braunschweig. Du bist noch ein Stück, deine Brust ist noch ein Stück breiter. Du hast teilweise auch ein bisschen Gänsehaut. Die Ränge feuern dich an. Dann schaffst du es noch in die Verlängerung mit einem Unentschieden, verlierst in der Verlängerung leider knapp gegen Alkmaar. Trotzdem sehr schönes Erlebnis gewesen. Klar wärst du gerne weitergekommen, aber im Großen und Ganzen schönes Erlebnis. Gänsehaut pur, ja, würde ich auf jeden Fall gerne nochmal erleben.
Ja, wer weiß, ob nicht vielleicht beim nächsten Turnier. Mal gucken. Genau, aber das gibt es ja eigentlich gut wieder. Brauchen wir, glaube ich, nichts hinzufügen, denke ich. Ne? Also das ist quasi, als wenn er das Interview direkt nach dem Spiel gegeben hätte.
Ja, wahrscheinlich. Und zeigt auch, dass sie ja im Viertelfinale dann ja auch noch weitergemacht haben und dass das Ganze nicht was Einmaliges war. Dass er eben auch dem großen AZ Alkmaar das Unentschieden abtrotzen konnten und dann noch in die Verlängerung gehen mussten und da dann nur knapp gescheitert sind.
Genau, dann blicken wir noch mal ein bisschen auf die Viertelfinalspiele und die weiteren Spiele. Wir haben natürlich auch dann noch ein bisschen was zum Turniersieger. Bei dem Viertelfinal war es so, das war schon auffällig, also insgesamt, wenn man guckt, die Ergebnisse waren die relativ deutlich, also außer, gut, jetzt Mainz gegen Wien 1-6 war krass auf jeden Fall, aber Wien war ja sowieso krass in der Endrunde. Kommen wir gleich nochmal zu Gladbach 96, hatte sich 96 knapp durchgesetzt, Schalke hat gegen Fulham verloren und Alkmaar halt auch, 05 hat dieses Bonusspiel im Viertelfinale und nach Verlängerung, war es Verlängerung?
Ja. Verlängerung. 4-4 nach 13 Minuten und ja, dann eben okay. Knapp mit 6-4.
Also wäre fast wieder ein Team gewesen, was im Zeitfinale, aber auf jeden Fall auch tolles Turnier von 05. Ich glaube, mit Standing Ovation aus der Halle verabschiedet worden, so wünscht man sich das.
So, jetzt haben wir ja schon eine ganze Weile über die Vorrunde und die Zwischenrunde vom Rewe Junior Cup 2023 gesprochen. Wir brauchen jetzt erstmal eine kurze Pause, um uns ein bisschen zu sammeln und weiteren Redestoff zusammenzusuchen, bevor es dann mit den heißen Finals weitergeht. Weil wir haben echt noch sehr viele Themen zu besprechen, um das letzte Turnier quasi abzuschließen und auf das nächste Turnier vorauszuschauen. Also bleibt dran, denn ein Turniersieger vergangener Tage kommt zurück.